Das ist echt so witzig, wenn du im Gottesdienst bist. Du redest so anders, du bist ein ganz anderer Mensch. Du redest auf einmal so heilig mit anderen Worten und einem anderen Tonfall. Und egal, ob du predigst oder auch nur Menschen verabschiedest, du bist ein komplett anderer. Als meine Schwester mir das vor 15 Jahren gesagt hat, hätte sie mich nicht tiefer treffen können. Das war so ziemlich die schlimmste Kritik, die sie mir hat geben können. Weil genau so wollte ich doch nicht sein. Ich wollte doch niemand sein, der im Gottesdienst heilig und komisch daherredet und irgendwo anders ganz anders. Aber anscheinend hat sie mich, wenn sie zu Besuch war, unseren Gottesdienst besucht hat, genauso wahrgenommen. Ich komme aus keinem christlichen Elternhaus, ich habe keinen kirchlichen Hintergrund und ich fand Kirche schon immer komisch. Also ich fand es komisch, wenn die da in ihrem Talar standen, in diesem schwarzen Kleid. Warum haben die sowas an? Dann haben sie die Liturgie gesungen, mal mit dem Rücken zur Gemeinde, mal so. Und dann hat man irgendwelche komischen Wechselgesänge gemacht. Ich fand das immer seltsam. Aber man muss jetzt gar nicht ein bisschen spöttisch auf die Kirche zeigen. Auch wir eher freien Gemeinden haben manchmal Formen und Vokabular drauf. Das versteht keiner. Und das war mein Problem damit. Darum wollte ich nicht so sein. Weil was hat denn das, wenn wir so komisch reden, wenn wir so komisch tun, mit den Menschen zu tun, die wir erreichen wollen? Darum war mir klar, ich mache das anders. Ich werde anders. Bei mir gibt es sowas nicht. Dann kam meine Schwester und ich habe gemerkt, oh, bin ich doch vielleicht in diese Falle getappt. Und damit sind wir voll beim Thema des heutigen Gottesdienstes. Denn mein Problem war, das hat meine Schwester damals wörtlich gesagt, du redest immer total salbungsvoll. Und das ist das Thema von heute. Und wir haben einen Predigttext heute, in dem es auch total salbungsvoll zugeht und wo es genauso wie bei mir ganz klar negativ beurteilt wird, dieses Salbungsvolle. Ich lese euch einfach mal vor. Hier kommt ein total salbungsvoller Predigttext aus Markus 14, die Verse 3 bis 9. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nardenöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige der Anwesenden waren empört. Was soll das, dieses Öl so zu verschwenden, sagten sie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Ein spannender Text, der auf den ersten Blick so gar nichts mit dem vierten Advent oder Weihnachten zu tun hat. Wir sind kurz vor der Passion, oder wir sind eigentlich da mitten in der Passionszeit, kurz vor Ostern. Und trotzdem kann uns dieser Text total helfen, Weihnachten neu zu erleben und ja, Jesus neu zu erleben. Und das möchte ich mir jetzt heute mit euch zusammen angucken. Der Text nimmt uns in eine Welt mit hinein, die uns völlig fremd ist, in eine Praxis, die wir so gut wie überhaupt nicht mehr kennen. Und das zeigen auch meine ersten Gedanken, als ich diesen Text gelesen habe. Wenn ich mir vorstelle, dass da jemand herkommt und mir Öl über den Kopf schüttet, also stell dir mal so eine Flasche Sonnenblumenöl einmal so hier drüber, ja, läuft über die Haare, über das Gesicht, die Klamotten werden alle ranzig und schmierig und eklig. Also das ist bestimmt keine Wohltat, das grenzt schon fast an Körperverletzung, was da passiert. Ja? Oder Beleidigung. Also wer mir eine Flasche Öl über den Kopf schüttet, der kriegt Ärger mit mir. Und diese Gedanken zeigen aber, dass ich dieses kulturelle Konzept der Salbung überhaupt nicht verstanden habe. Also, weil ich es nicht kenne. Wo wird denn heute noch bei uns jemand gesalbt? So gut wie gar nicht. Darum müssen wir uns jetzt mal angucken, was da eigentlich passiert. Das war nämlich zur Zeit Jesu ganz fest in der Gesellschaft verankert, dass man Menschen gesalbt hat oder auch sich selbst gesalbt hat. Und es war was absolut Positives und Gutes. Merken wir auch daran, dass sich überhaupt niemand beschwert über die Salbung an sich. Das ist gar kein Thema. Und Salbung hat kann man sagen, drei Komponenten. Drei Bereiche im Leben der Menschen damals, wo man gesalbt wurde. Das eine ist, Salbung ist ein ganz wichtiger Aspekt der Körperhygiene. In heißen Ländern, wo man nicht die heutige Wasserversorgung hat, war dieses Einreiben mit Öl ganz wichtig für die Hautpflege. Es half gegen Parasitenbefall und es war was, was man im Alltag regelmäßig gemacht hat. Und weil das dem Körper gut getan hat, war das auch ein Zeichen der Wertschätzung und der Anerkennung von Gästen gegenüber. Also Körperpflege und Gastfreundschaft. Es war nicht zwingend notwendig, dass man Gäste gesalbt hat. Was üblich war, war die Füße zu waschen. Das kennen wir aus anderen Geschichten. Das Salben war jetzt nicht unhöflich, wenn man es nicht getan hat. Es wurde vor allem hochstehenden Gästen entgegengebracht. Merken wir an einer anderen Geschichte in Lukas 7, wo die Sünderin kommt und Jesus die Füße voll heult. Da wirft Jesus seinem Gastgeber vor, du hast mir noch nicht mal den Kopf gesalbt. Ja, also da merkt man, einem hochstehenden Gast, dem konnte man das durchaus angedeihen lassen. Die Frau drückt hier also mit ihrer Tat Jesus Anerkennung und Respekt aus. Das war der Hintergrund, den sie für diese Salbung hatte. Und auch das Öl, was sie verwendet hat, auch da zeigt sich meine Ahnungslosigkeit, ist nicht mit Sonnenblumenöl vergleichbar. Ja, das war viel dickflüssiger, das war meistens mehr noch eine Paste als wirklich Flüssigkeit. Es war angereichert mit stark duftenden ätherischen Ölen, sodass es wirklich diesen Körperpflegeaspekt hatte. Den zweiten Bereich, wo wir in der Zeit Salbung gefunden haben, war im Rahmen von Begräbnissen. Wenn jemand gestorben ist, wurde in Israel eine Erdbestattung vorgenommen. Also man wurde nicht verbuddelt, das ist in der Wüste mit Steinen und so relativ schwierig, sondern man wurde in Grabhöhlen bestattet. Und bevor man da reingelegt wurde, wurde der Körper mit Tüchern, mit Binden und eben sogenannten Spezereien bedeckt. Also das sind Salben, die den Verwesungsgeruch überdecken sollten und dem Toten die letzte Ehre erweisen sollten. Im Alten Testament ist der Verzicht auf Salbung nach dem Tod ein Zeichen der Schande. Also wenn irgendein König in Ungnade fällt, droht Gott an, du wirst ungesalbt sterben, ungesalbt beerdigt werden. Das war ein Zeichen von Respekt, von Anerkennung, wenn die Verwandten, Freunde oder so jemand einen Toten gesalbt haben. Man darf das nicht verwechseln mit der Praxis, die Katholiken heute noch haben. Da gibt es ja die letzte Ölung. Da wird man auch gesalbt, aber da lebt man noch. All das ist für einen Sterbenden. Die Salbung fürs Begräbnis, das passierte nach dem Tod. Und es ist sehr sicher, dass die Frau das mit Jesus nicht vorhatte. Denn das wäre die absolute Beleidigung gewesen. Dann hätte sie ihn nämlich de facto für tot erklärt. Aber witzigerweise bezieht Jesus in Vers 8 diese Handlung genau auf seinen Tod. Zwei Tage später wird Jesus sterben und er nutzt dieses Tun der Frau nochmal aus, um seine Jünger auf das vorzubereiten, was da kommen wird. Und dann haben wir noch den letzten Aspekt, der in diesem Text direkt keine Rolle spielt, aber für das Gesamtverständnis wichtig ist. Im Alten Testament werden besonders wichtige Funktionsträger gesalbt. Leute, die von Gott einen besonderen Auftrag haben, und zwar Könige, Priester und Propheten. Diese drei, nennen wir es mal Berufsgruppen, die wurden für ihren Dienst gesalbt, oft lange bevor sie ihn angetreten haben. Die bekannteste Geschichte, die ihr wahrscheinlich kennt, ist David. Wo Samuel zur Familie Davids kommt und Isai einen Sohn nach dem anderen vor ihm vorüberlaufen lässt und der ist es nicht und der ist es auch nicht und der ist es auch nicht. Und am Schluss kommt der kleine David, der Jüngste, und wird gesalbt zum König, obwohl Saul noch König ist. Und David wird auch nicht sofort König, das war dann das Zeichen dafür, du wirst später einmal König über Israel werden. Und aus dieser Praxis, Könige, Priester und Propheten zu salben, haben die Juden das Ganze übertragen auf den Retter. Der Retter, der kommen wird, das ist der Gesalbte. Auf Hebräisch der Messias, auf Griechisch der Christus. Steffi hat gerade eben schon gesagt, Christus ist nicht der Nachname, sondern es ist ein Ehrentitel. Die Juden haben auf den gewartet, der von Gott gesalbt ist, beauftragt ist, Rettung zu bringen. Und hier erleben wir diesen Jesus als den Gesalbten. und lerne vielleicht neu für Weihnachten, bin ich wieder da, wo ich die letzten Wochen immer wieder war. Dieses Kind in der Krippe ist eben mehr als ein Kind in der Krippe, ist mehr als ein Prophet, ist mehr als irgendein König. Es ist mein Retter, es ist der Gesalbte, der mein Leben verändern will. Und die Frau in dieser Geschichte hilft uns, diesen Rahmen von Weihnachten nochmal neu zu entdecken und zu kapieren, wer dieser Jesus eigentlich ist. Und sie hat mit der Salbung noch eine Sache getan, von der wir uns abgucken können, und die möchte ich mir jetzt im nächsten Punkt mit euch anschauen. Sie hat nämlich mit der Salbung Jesus ganz neu in den Mittelpunkt gestellt. Jetzt vermute ich mal, wenn Jesus irgendwo zum Essen eingeladen war mit seinen Jüngern, dann wird er immer irgendwie im Mittelpunkt gestanden haben. Er wird immer ein besonderer, ein wichtiger Gast gewesen sein, auf den man neugierig war, über den man was hören wollte. Aber man muss sich das oder kann sich das, glaube ich, nicht wie so eine Podiumsdiskussion vorstellen, wo Jesus auf der einen Tischseite sitzt oder liegt und die ganze Zeit referiert und alle hören ihm zu. Sondern, ja, wir wissen nicht genau, wie viele Menschen da anwesend waren. Aber Jesu Jünger waren da, also sind wir schon mindestens bei 13 Personen. Sein Gastgeber mit Familie und Freunden, die er eingeladen haben wird. Wir reden wahrscheinlich von mehreren Dutzend Personen. Und diese Leute haben sich schon mit Jesus unterhalten und er hat ihnen Dinge erklärt. Aber es gab noch massig Nebengespräche und hier hat man noch was gemacht und dort. So, dass es mehrere Gesprächskreise gab. Bis diese Frau auftritt. Bis sie kommt, dieses Gefäß zerschlägt und Jesus salbt. Und ich kann mir das richtig vorstellen, wie auf einmal alle Gespräche im Raum verstummen und alle Augen auf diese Frau und vor allem auf Jesus gerichtet sind. Was passiert da denn? Was macht die denn da? Das ist ja irre. Wir wissen nicht, wer diese Frau war, was die für ein Ansehen, für ein Standing hatte. Wir haben oftmals im Kopf, dass es eine Sünderin ist, weil wir die Geschichte aus Lukas 7 im Kopf haben. Da wird diese Frau als eine stadtbekannte Sünderin bezeichnet, aber das ist eine andere Geschichte. Da ihre Anwesenheit unter den Männern hier überhaupt kein Aufsehen erregt, kann man davon ausgehen, dass sie eine angesehene Frau war. Gesellschaftlich den Stand hatte, dass sie sich in diesen Kreisen gut bewegen konnte. Und trotzdem, mit ihrer Tat rückt sie Jesus total in den Mittelpunkt. Sie verändert die Stimmung im Raum und verschiebt den Fokus hin auf Jesus. Ich sage das nochmal, die Frau hat Jesus neu in den Mittelpunkt gestellt. Und vielleicht ist es genau das, was Weihnachten neu erleben mit uns anrichten sollte. Vielleicht ist das der Schlüssel, dass wir Weihnachten neu erleben können. Wie können wir Jesus neu in den Mittelpunkt stellen? Und mir geht es jetzt nicht um die großen Linien deines Lebens. Mir geht es jetzt nicht um deine Berufs- oder Finanzentscheidungen oder irgendwelche solchen Sachen. Sondern mir geht es um diese kleinen alltäglichen Praktiken, die unser Leben bestimmen. Ich wende mich jetzt mal an euch Christen. An euch, die ihr Jesus nachfolgt. Ihr habt gesagt, Jesus ist mein Herr. Ich möchte Jesus gehören. Mein ganzes Leben soll ihm gehören. Wie äußert sich das? Wie zeigt sich das bei dir im Alltag? Woran merken deine Arbeitskollegen, dass du Jesus nachfolgst? Woran merkt deine Ehefrau, dein Ehemann, dass du Jesus gehörst? Woran merken es deine Kinder? Woran merken es deine Nachbarn, dass du ein jesusmäßiger Nachbar bist? Und ich meine damit nicht deine Worte, sondern woran sehen sie es in deinem Leben? Ich möchte euch ein bisschen einen kleinen Einblick in das Alltagsleben von Familie Kemper geben, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und muss euch leider sagen, es gibt viele Tage, da würde man es gar nicht erkennen. Da sind die Tischgebete eher so genuschelte Dreizeiler, die man gar nicht richtig versteht. Da wird die Bibelgeschichte am Abend, weil die Kinder mal wieder freidrehen, doch durch das Lieblingsbuch über den Hasen Hoppel ausgetauscht. Und da beschränkt sich der Austausch zwischen uns als Ehepaar nicht auf die gemeinsame Gebetszeit, sondern kurz Infos austauschen, bevor wir einschlafen. Über Familienandachten oder gemeinsame stille Zeit brauchen wir da gar nicht reden. Und ja, natürlich, ich hoffe, dass mein Leben mit Jesus Frucht hervorbringt, dass wir anders miteinander umgehen, dass seine Liebe uns prägt und gestaltet und bla bla. Ja, natürlich. Aber mir geht es um diese ganz praktischen Dinge im Alltag. Wo sind die in deinem Leben? Wäre es nicht cool, wenn Weihnachten neu erleben, wenn diese Frau und diese Salbung Jesus neu in den Mittelpunkt rückt? Und zwar mit Äußerlichkeiten. Und ich glaube, das tut uns so gut, wenn wir diesen theoretischen Glauben ganz praktisch machen. Und es tut anderen so gut. Wir haben in Freiberg immer ein Gemeindesommerfest gefeiert. War ganz nett bei uns im Garten, da kamen so 50 Leute. Wenn es gut ging, waren mal 70 da. Und irgendwann kamen wir auf die Idee, komm, lass uns doch vom Garten hinter dem Haus vorne auf die Straße gehen. Und ein Straßenfest, ein Stockmühlenfest machen. Also die Straße hieß hinter der Stockmühle, darum Stockmühlenfest. Und wir haben 300 Nachbarn zum Vorbereitungstreffen eingeladen. Und es kamen 7. Total cool. Also hat mich voll gefreut und die haben das mit vorbereitet. Und auf einmal war es nicht mehr das Sommerfest der Gemeinde, sondern es war das Straßenfest der Stockmühle. Und bei diesem Fest waren, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, 250 oder 300 Leute da. Und wir haben gegrillt und wir haben getrunken und gefeiert und gelacht und Spiele gemacht. War ein super Abend. Um 2 Uhr nachts ungefähr war alles vorbei, die letzten waren weg, wir haben aufgeräumt. Und zum Abschluss haben wir uns nochmal in den Kreis gestellt vor das Gemeindehaus und haben gebetet. Haben Gott gedankt für das, was er getan hat, was wir erlebt haben. Einfach so. Und in diesem Kreis hatten sich 4 Nachbarn verirrt, die auch noch da waren. Und wir haben es gar nicht gemerkt, dass sie sich dazugestellt haben. Und ich habe dann, unheilig wie ich bin, beim Beten mal die Augen aufgemacht und habe diese Gestalten auf einmal dastehen sehen. Die wussten überhaupt nicht, wie sie sich jetzt verhalten sollen. Das waren die ersten Gebete, die die in ihrem Leben gesehen haben. Und als wir Amen gesagt haben, kam von denen, was war denn das jetzt? Und wir so, naja, wir haben jetzt mit Gott geredet und ihm gedankt. So einfach geht das? Das ist ja cool. Das war null geplant. Das war überhaupt nicht strategisch. Wir haben einfach Jesus in den Mittelpunkt gestellt und durch unsere Praxis Menschen gezeigt, was es heißt, diesem Gott zu begegnen. Stell dir mal vor, wenn du deinen Ehepartner, wenn es dem gerade schlecht geht, auf einmal sagst, ey, darf ich einfach mal für dich beten? Wenn du deine Kinder, bevor sie in die Schule gehen, in den Kindergarten gehen, dich hingehst, sagst, ey, darf ich dich segnen? Wenn du mit deinen Nachbarn auf einmal ganz natürlich deinen Glauben lebst, was würde das mit denen machen und was würde es mit dir machen? In 5 Tagen ist Heiligabend. In 5 Tagen feiern wir Jesu Geburtstag. Du hast jetzt noch 5 Tage Zeit zu überlegen, wie du Jesus neu in den Mittelpunkt stellen willst. Vielleicht lädst du deine ganze Familie ein und dir graut es jetzt schon davor, dass du wieder das Tischgebet sprechen musst. Weil wird ja irgendwie erwartet. Hey, nee, Jesus neu in den Mittelpunkt. Stell dich mutig hin und gratuliere Jesus zum Geburtstag. Oder du gehst immer hier in den Gottesdienst. Super Sache. Füll es neu. Tu es neu und bewusst mit einer anderen Herzenshaltung. Überleg dir, welche Traditionen musst du aufgeben, weil sie einfach tot sind? Welche Traditionen musst du neu ins Leben rufen, um Jesus in den Mittelpunkt zu stellen? Welche kleinen Schrauben musst du drehen, um Weihnachten, um Jesus neu zu erleben? 5 Tage noch Zeit, deine Hausaufgabe. Damit sind wir bei der letzten Frage, die mir der Text gestellt hat, die ich an euch weitergeben möchte. Ist Weihnachten ein nachhaltiges Fest? Nachhaltigkeit ist ja gerade voll in. Ja, das ist so neben Klimaschutz so das zweite große Ding. Und es ist eine voll gute Sache, sich zu überlegen, brauche ich wirklich was Neues oder kann ich es noch reparieren? Wie viel fahre ich mit dem Auto? Wie viel fahre ich mit dem Fahrrad? Was kann ich tun, damit meine Handlungen nicht wegwerf, sondern nachhaltig sind? Super Sache. Aber Weihnachten und Nachhaltigkeit in einem Satz zu sagen, ist ja fast schon lächerlich. Ja, der Onlinehandel boomt und mittlerweile gibt es sogar in Diesbeck Amazon Prime Autos, die hier rumfahren und die ganzen Pakete ausliefern. Können wir mal über die CO2-Bilanz reden, was unser Onlinehandel so mit sich bringt. Wir haben jetzt schon einen großen Umzugskarton bereitgestellt für die Verpackung von Heiligabend von den Geschenken. Das ist, schockt mich immer wieder. Ja, nachhaltig? Ja. Und dann gucke ich mir auch noch an, was geschenkt wird. Ja, ganz viel Schrott, der bald schon wieder in der Tonne landet. Und das ist nachhaltig? Alles. Aber das nicht. Weihnachten würde ich eher als Verschwendung von Ressourcen bezeichnen. Und hier sind wir voll beim Text. Die Leute sagen nämlich, ey, was diese Frau hier getan hat, das ist doch wohl alles andere als nachhaltig. Das ist die reine Verschwendung. Ich lese euch das nochmal vor. In Versen 4 und 5 finden wir das nämlich. Einige der Anwesenden waren empört. Was soll das, dieses Öl so zu verschwenden, sagten sie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. 300 Denare. 80% der Bevölkerung damals mussten von einem Denar am Tag leben. Dieses Öl wurde in Ägypten hergestellt. Es war in Israel nicht zu bekommen. Und es war extrem hochwertig und extrem teuer. 300 Denare sind in etwa ein Jahresgehalt. Wenn ihr darüber nachdenkt, einen neuen Mittelklassewagen zu kaufen, seid ihr ungefähr in der Größenordnung dieses Fläschchens Öl. Das werden die meisten Familien wie ihren Augapfel gehütet haben. Das war wahrscheinlich der wertvollste Besitz dieser Frau. Das war etwas, das in manchen Familien vererbt wurde, so wertvoll war es. Und das Besondere an diesen Alabasterflaschen ist, du konntest die nicht aufschrauben oder sowas, sondern das war eine an einem Stück gearbeitete Flasche. Du musstest den Hals abschlagen und dieses Öl danach ziemlich zügig aufbrauchen. Das konntest du nicht über mehrere Jahre strecken. Und die Frau wusste das. Und sie nimmt dieses Geld in die Hand, diesen Vermögenswert und schüttet es Jesus über den Kopf. Und die Leute haben es nicht gepackt. Was für eine Verschwendung. Und Jesus sagt, nö, keine Verschwendung. Vollkommen angemessen. Vers 9. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Jesus bezeichnet diese Tat der Frau als nachhaltig. Und er hat recht. Jahrzehnte, Jahrhunderte, 2000 Jahre später spricht man in einem kleinen germanischen Dorf jenseits der Grenzen der zivilisierten Welt in Diesbeck immer noch von dieser Frau. Würde sagen, nicht schlecht, ne, für den Einsatz von einem Jahresgehalt. 2000 Jahre wird die Geschichte dieser Frau weitergetragen. Wow. Und damit sind wir bei Weihnachten neu erleben wieder. Wie machen wir Weihnachten nachhaltig? Und es geht nicht um deine CO2-Bilanz, es geht nicht um die Qualität deiner Geschenke, es geht nicht um wiederverwendbares Geschenkpapier, sondern es geht um deine Zeit hier in den letzten Wochen im Gottesdienst. Was nimmst du mit? Was behältst du dir in deinem Herzen? Wie verändert diese Aktion Weihnachten neu erleben dein Leben? Am zweiten Advent habe ich hier über Schatten geredet. Dass deine Sünde, dass deine Schuld raus muss aus der Dunkelheit, rein ins Licht Gottes. Dass bekannte Schuld ihre Macht verliert und Weihnachten dafür da ist, dass du frei wirst. Vor einer Woche bin ich hier auf einer Leiter rumgeklettert und habe mir für euch fast den Hals gebrochen. Damit ihr kapiert, dass es nicht darum geht, Stufe für Stufe sich zu Gott hochzuarbeiten, sondern dass dieser Gott zu dir runtergekommen ist. Heute erzähle ich euch, dass wir Jesus neu in den Mittelpunkt stellen wollen, dass wir ihn mehr in unseren Alltag integrieren wollen. Was bleibt davon? Das liegt an dir. Das ist deine Verantwortung, das in dein Leben zu integrieren, das umzusetzen und nicht an dir abprallen zu lassen. Die Flyer, die wir gedruckt haben, die Plakate, die wir aufgehängt haben, die wandern alle in den Müll. Und wahrscheinlich erinnert sich im März niemand mehr, dass wir Weihnachten neu erleben gemacht haben. Überhaupt nicht schlimm. Vollkommen egal. Dafür sind Flyer und Plakate da. Aber das, was wir hier verkündigt haben, das, was Jesus dir ins Herz schreiben will, das kann nachhaltig werden. Was es mit deinem Leben, mit Veränderung zu tun hat. Was du mit deiner Schuld machst, was du mit deiner Gottesbeziehung machst, was du mit deinem Präsentsein von Jesus machst, das liegt an dir. Ihr erinnert euch an die Kritik meiner Schwester? Und ich glaube, es war ihr nicht bewusst, was sie damit auch Gutes in meinem Leben angerichtet hat. Denn ich höre ihre Stimme immer wieder. Und auch bei dieser Predigt. Ich weiß nicht, wie viele Sätze ich weggelöscht habe beim Schreiben. Das kannst du so nicht sagen. Das ist ja voll salbungsvoll, aber nicht du selbst. Und weil ich ja nicht salbungsvoll sein will, jetzt nochmal knallhart und nicht salbungsvoll für dich zum Mitschreiben. Wo muss Sünde von dir ins Licht kommen? Wo musst du von deiner Leiter runter, damit Gott runterkommen kann und dir begegnen kann? Und wo musst du Jesus neu in den Mittelpunkt stellen, um ihn noch mehr in deinem Alltag zu haben? Das ist Weihnachten, neuer Leben. Amen.